Einen recht schönen guten Morgen, sehr verehrte liebe Schwestern, liebe Brüder. Es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Der Beginn der Gebetswoche ist ja schon etwas Besonderes. Und dass ihr mir die Ehre habt, zuteilwerden lassen, heute zu euch sprechen zu dürfen, empfinde ich als großes Vorrecht. Meine Frau und ich, wir danken euch herzlich für das liebevolle Willkommen. Kleine Bemerkung am Rande. Wir waren sehr positiv berührt, wie warmherzig und freundlich wir unten empfangen und begrüßt wurden. Ich kann nicht die Predigt beginnen ohne eine persönliche Bemerkung. Einmal hatte ich die Freude, heute Marianne Dietz wiederzusehen. Und ich möchte dir gerne sagen, liebe Marianne, dass ich oft an Uwe denke und dass er mir in vielen Dingen bis heute im Glauben ein großes Vorbild ist. Er hat einen Platz in meinem Herzen, liebe Marianne. Und das Zweite ist etwas ganz Persönliches. Hamburg ist die Stadt meines Vaters gewesen. Meine Schwiegertochter kommt aus Hamburg und ich bekenne offen, auch wenn es im Omik vielleicht nicht ganz glücklich ist, ich bin ein großer HSV-Verehrer, genau wie mein Vater. Ich finde das überhaupt nicht witzig, nicht? Mein Vater hat in einem sehr großen Rahmen die große Ehrennadel des HSV für 75-jährige Mitgliedschaft bekommen. Die liegt heute bei mir in der Vitrine und ist mir etwas Heiliges. Und ich kann mir die Bemerkung nicht verkneifen, wenn die Hamburger die Elbphilharmonie gebaut haben, dann muss es doch möglich sein, auch diesen dämlichen Sportverein wieder auf Vordermann zu kriegen. Die müssen doch besser sein als dieser doofe Relegationsplatz. Aber lassen wir das. Sehr verehrte liebe Schwestern, liebe Brüder, da es der Beginn der Gebetswoche ist, ist natürlich das Thema Gebet das Entscheidende heute. Und ich bitte euch schon jetzt um Entschuldigung, wenn wir etwas deutlicher überziehen. Ich konnte nicht ahnen, dass alles doch etwas länger dauert. Ich bitte euch also um Nachsicht. Euch erwartet heute eine dreigeteilte Predigt. Einmal in einem ersten Teil einige allgemeine Begriffe zum Gebet. Dann werden wir einen Lobpreis haben, einen zweiten Predigtteil, in dem ich über die vier Kernelemente des Gebets sprechen werde. Dann werden wir eine Gebetszeit in einer anderen Form haben. Und drittens, danach einige abschließende Bemerkungen über die Beziehung zwischen der Lebenswirklichkeit und unserem Gebet. Und dass es etwas länger dauert als bis 12, das bedauere ich, kann es aber auch nicht ändern. Deswegen fangen wir auch jetzt gleich an. Es gibt im Neuen Testament einen wunderschönen Text Christi selbst zum Gebet aus der Bergpredigt, also höchst autoritativ. Und dort aus Kapitel 6 lese ich die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und in den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Dieser bemerkenswerte Text, der im Prinzip in jedem Nebensatz zu einer Predigt taugt, umreißt in seiner Kürze und Dichte aber doch die wesentlichen Punkte des Gebetes. Und das Erste und Wichtigste, was Christus hervorhebt, womit er sich besonders Zeit nimmt, ist die Tatsache, dass Gebet niemals so etwas wie Selbstdarstellung sein darf. Wer in der Öffentlichkeit betet, der darf das immer nur dann tun, wenn er in der Form der Stellvertretung betet. Das heißt, er betet immer im Sinne derer, all derer, die zuhören. Im kleinen Gebetskreis ist das anders, da kann man sich öffnen. Aber das Gebet, das öffentliche Gebet, ist immer das Gebet desjenigen, der stellvertretend für die Gemeinde spricht und die Belange der Gemeinde vor Gott trägt. Diese Bemerkung Christi zu Anfang seiner Passage über das Beten ist natürlich nicht zufällig so gewählt, sondern sie weist auf etwas hin, wo man genau zuhören muss. Man kann dieses öffentliche Gebet auch missbrauchen. Das geht sehr schnell. Nämlich immer dann, wenn man damit den Eindruck erwecken will, wir stehen ja unter der Gnade Gottes, wir stellen uns unter seinen Segen. Und dann auf einmal ist man gar nicht mehr kritisierbar. Man immunisiert sich gegen jede kritische Anmerkung. Wenn ihr diese Tendenz merkt, meistens werden auch entsprechende äußerliche Begleiterscheinungen dazu zelebriert, dann solltet ihr vorsichtig sein. Dessen Geist spricht aus einem solchen Gebet. Zweitens, es ist das kleine Kämmerlein und damit die Stille, die dem Gebet so unabdingbar verbunden ist. Genau wie in der englischen Sprache unterscheiden auch die Deutschen zwischen Stille und Ruhe. Und allein der Begriff Stille würde eine eigene Predigt verdienen und ist gerade in unserer heutigen lärmenden, lauten Zeit relevanter und wichtiger als je zuvor. Ich kann das jetzt nicht in der ganzen Intensität ausfüllen. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich darauf einlassen und sagen, die Begegnung mit Gott in der Stille ist die Begegnung mit Gott jenseits aller Worte, jenseits aller Sprache, jenseits all dessen, was wir äußerlich noch dazu bringen können. Es ist die innere Öffnung Gott gegenüber. Und in unserem Gesangbuch gibt es eine sehr schöne Passage dazu. Im Anhang auf der Seite 18, da wird Sören Kierkegaard zitiert und da heißt es: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Ich lese es nochmal. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Interessant ist auch im Zusammenhang, dass Christus zweimal das Wort das Verborgene wählt, indem er sagt, sprich zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, denn Gott sieht in das Verborgene. Da gibt es eine sehr interessante Parallele. Das heißt, in uns ist etwas, das ganz tief verborgen ist. Und so etwas Ähnliches ist auch Gott zu eigen. Die Verborgenheit Gottes ist ja das eine große Geheimnis, nämlich, dass Gott aus dieser Verborgenheit heraus wirkt, aber wir nicht wissen, wie er das tut, aber er tut es doch. Bei der Schöpfung wissen wir es, es ist ein schöpfungsmächtiges Wort. Und doch bleibt Gott immer verborgen. Das heißt, er ist unserem Zugriff verschlossen. Das ist ganz wichtig. Im Gebet, gerade in der Stille, ist die Verborgenheit Gottes praktisch nicht aufgehoben, aber sie wird durchsichtig, weil Gott sich genau in der Weise, wie er ist, in uns nähert. Das ist eine Erfahrung, die lässt sich in Worte kaum noch fassen, aber sie ist wichtig. Das heißt, diese Form des Gebetes, eben das kleine Kämmerlein mit der verschlossenen Tür, dass man auch bestimmt nicht gestört wird, das ist die eine ganz spezifische, besondere Form des Gebetes, an die wir natürlich immer oft denken. Das ist eben das diametrale Gegenteil von dem repräsentativen, sich selbst darstellenden Gebet. Und dann kommt ein dritter Ratschlag Christi hinzu. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ich finde es sehr schön, dass das die 2017 Lutherbibel auch so nimmt. Wir würden modern sagen, mach nicht viele Worte. Oder wie es so schön im Deutschen heißt, komm zur Sache.
Was willst du Gott sagen? Was ist dir wichtig? Was ist das, was für dich von Bedeutung ist? Und im zweiten Teil werden wir dann einige Begriffe hören, die das so ein bisschen strukturieren können. Aber was Christus auch sagt, ist, dass Christus nicht will, dass unser Gebet in eine Richtung geht, in die es nicht gehen darf. Etwa nach dem Motto, dass man sich so gewisse rhetorische Gebetstricks einfallen lässt. Wenn wir jetzt noch länger beten, dass wir dann noch ein bisschen mehr Heiliger Geist kriegen. Und wenn wir noch mehr beten und noch mehr sagen und noch mehr offenbaren, dass dann der Segen Gottes doch ein bisschen mehr wird. Mit anderen Worten, dass wir meinen, durch unsere Gebetsattitüden könnten wir Gott, ich will nicht sagen bestechen, aber eigentlich würde man im Gebet sagen beschwören. Und da darf unser Gebet nicht hin. Wir müssen nicht viele Worte machen. Und dann führt Christus aus, Gott weiß ja, was ihr bedürft. Nicht plappern wie die Heiden, nicht viele Worte machen. Sich vielleicht sogar vorher Gedanken machen, was will ich Gott vortragen. Und dann kommt man natürlich zu dem Punkt, wenn ich mir Gedanken mache, ist nicht das auch schon Teil des Gebetes? Natürlich. Und damit stellt sich jetzt die Frage, wie bete ich, was sage ich und wie wird das Gebet in mein Leben hineingezogen? Und ein letzter Punkt, der ein bisschen damit zusammenhängt, ist, liebe Geschwister, wir dürfen natürlich auch, wenn wir beten, Gott nicht in die Rolle eines Zauberers bringen, nach dem Motto, jetzt soll Gott das machen, was wir selbst nicht können. Das darf auch nicht sein. Sondern es muss immer so bleiben, dass es ein Teil des Gebetes in der unausgesprochenen und nicht mehr hintergehbaren Nähe Gottes in der Stille gibt. Und es muss das eine Gebet des Klartextes sein, in der persönlichen Zwiesprache, die aber nicht nur auf das stille Kämmerlein bezogen ist, die unser Gebet begründen und bestärken muss. Fassen wir zusammen. Öffentliches Gebet immer nur im Sinne der Stellvertretung für die Gemeinde. Die Stille als besondere äußere Bedingung, um die Verborgenheit Gottes für uns erlebbar zu machen. Klartext in der Sprache und Nähe zum Leben. Das sind so die Grundbedingungen, die wir mitbringen müssen, damit unser Gebet echt und authentisch wird. Aber was sagen wir nun, wenn wir beten? Natürlich gibt es das spontane Gebet aus der Not, aus der Verzweiflung, aus einer plötzlich eintretenden Schrecksekunde, wo man einfach nur noch aus sich herauspustet. Das ist das Gebet, was in besonderer Weise so völlig der emotionalen Augenblicklichkeit geschuldet ist. Aber oft beten wir ja und wissen, dass wir beten. Und ich möchte euch jetzt 4 Begriffe an die Hand geben, anhand derer ihr vielleicht, wenn ihr das wollt, euer Gebet strukturieren könnt, dass eure Gedanken und eure Sprache klarer wird, damit euer Gebet eben nicht mehr der vielen Worte bedarf, aber umso intensiver wird. Und diese 4 Begriffe sind Klagen, Loben, Danken und Bitten. Ich sage es nochmal. Klagen, Loben, Danken und Bitten. Ich möchte jetzt in diesem zweiten Predigtteil in gebotener Kürze kurz etwas zu diesen 4 Begriffen sagen. Liebe Geschwister, die Klage ist legitim. Wer unter uns weiß nicht, wenn etwas im Leben schiefläuft, wenn Gesundheit, Lebensentwürfe, Wünsche, Träume zusammenbrechen, kollabieren und plötzlich steht man vor einem Scherbenhaufen. Wenn es das gesundheitliche Problem gibt, wenn es in der persönlichen Beziehung schwierig wird Und wenn die Dinge, von denen man sich nie hat träumen lassen, dass sie einem widerfahren, dann genau doch eintreten. Und wenn wirklich Verzweiflung ergreift, dann ist Klage angesagt. Und auch die Klage vor Gott. Wenn die Klage nämlich ernst gemeint ist, dann heißt das ja zunächst einmal, dass man Gott wirklich ernst nimmt. Und wenn man das tut, dann ist der erste Schritt auch zur Beherrschung der Klage schon getan. Es ist nicht illegitim zu klagen. Die Klage darf sich nur nicht verselbstständigen. Hier wird Gott ganz ernst genommen. Hier wird auch die Frage nach dem Warum gestellt, aber sie wird meistens nicht beantwortet. Je mehr wir Gott zumuten, umso mehr nähern wir uns ihm und umso mehr nehmen wir ihn ernst, nehmen ihn an. Denn unsere Klage, wenn wir sie wirklich ernst meinen, strebt nach Heilung. Wir klagen ja nicht um des Klagens willen, sondern wir wollen ja Heilung erleben. Und der Kern der Klage ist jetzt nicht, dass wir uns selbst in der Klage belassen, dass wir in der Klage verharren, sondern dass die Klage bei Gott bleibt. Dass wir sie wirklich abgeben. Nur dann erfüllt die Klage auch im Gebet ihren Sinn, wenn wir die Klage bei Gott lassen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr theoretisch. Und dass das noch schwieriger ist, ist mir selbst sehr wohl bewusst. Und doch, es ist der Weg, wie wir auch mit der Klage fertig werden können. Es ist ein wichtiger, ganz entscheidender Punkt im Gebet. Diametral gegenüber zur Klage steht das Lob Gottes. Was heißt es eigentlich ganz genau, wenn wir Gott loben, wie wir das eben so wunderschön in diesen beiden Liedern getan haben? Wenn wir Gott loben, wenn das Lob ernst gemeint ist, dann heißt das, dass wir Gott in seinem So-Sein, wie er ist, loben, unabhängig davon, so wie wir gerade sind. Denn das Lob Gottes legitimiert sich ja nicht durch unsere Situation, sondern durch das, was Gott getan hat. Das lebt also allein von der Größe und vom Wesen Gottes. Das heißt, so sehr wie die Klage Gott ernst nimmt und sie ganz aus unserem Herzen kommt, so sehr ist das Lob Gottes, genau andersherum, das Lob Gottes ist, wenn man das so sagen darf, die hingewandte Daseinsfreude, auf Gott hingewandte Daseinsfreude dafür, dass Gott groß ist, dass er Schöpfer ist, dass er Erlöser ist. Das Lob lebt also davon, dass ich ganz von mir wegschaue und ganz, ich wiederhole, ganz auf Gott schaue und ihn jetzt in den Mittelpunkt stelle. Das ist Lobpreis. Das ist der Kern des Lobens. Und natürlich ist jetzt die Schöpfung das, was wir sehen, worüber wir Gott am meisten loben können. Loben ist nicht das gleiche wie danken, darauf komme ich gleich. Im Lob, das nur einmal zu sagen, dreht es sich ausschließlich um unsere völlige Hinwendung, um unsere Entäußerung, unabhängig von unserem jeweiligen So-Sein und unsere gänzliche Öffnung auf Gott hin. Das meint Loben. Dann kommen wir zum Bitten. Dritter Punkt. Das Bitten ist ein wirklich ganz konkreter Vertrauensbeweis der Ernsthaftigkeit unseres Glaubens. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann dokumentieren wir damit fundamental, dass wir Gott für mächtig genug halten, das auch zu tun. Und jetzt erinnere ich nochmal an das, was ich eben gesagt habe, dass man Gott nicht zu einem Zauberer machen darf. Und dass es nicht zu einer Beschwörung werden darf. Aber dass der eigentliche Sinn des Betens, des Bittens, besteht eben darin, dass wir Gott die Macht zusprechen, seine Größe zur Wirkung, zur Ausprägung bringen lassen wollen, dass Gott das Gebet, die Bitte erhört. Und das vierte, nicht diametral, aber ergänzend zum Bitten, ist natürlich dann das Danken, ist der Dank. Man öffnet sich in ein Verhältnis zum Geber aller Gaben, nämlich zu Gott. Ich bin also jetzt wieder in der passiven, nicht in der passiven Situation, ganz im Gegenteil, Danken ist hochaktiv. Aber jetzt nehme ich das Wirken Gottes an mir zur Kenntnis und reflektiere es im Dank, sodass das, was Gott an mir getan hat, von mir erkannt und ihm auch zugeschrieben wird. Besonders der Dank dokumentiert als Reflexion auf das Bitten die Anerkennung der Größe Gottes. Das ist natürlich jetzt alles sehr groben Strichs gezeichnet. Aber vielleicht mögen diese vier Begriffe, klagen, loben, bitten und danken, vielleicht mögen diese vier Begriffe euch helfen, im konkreten Gebet eure Gedanken und eure Sprache zu strukturieren. Ich muss ehrlich bekennen, mir hat es sehr geholfen, dass ich, wenn ich oder wenn wir als Familie beten oder auch als Ehepaar beten, dass ich immer so einen Bogen finde, der die Lebenswirklichkeit abbildet. Und wie das geschehen kann, das lernen wir dann im dritten Teil. Ihr Lieben, wir haben Gebetswoche. Und natürlich ist auch das gemeinsame Gebet ein wichtiges Element. Nun weiß ich, dass viele Geschwister, ich will nicht sagen einen inneren Widerstand, aber doch eine gewisse Distanz haben, in der Öffentlichkeit zu beten. Ich kann dieser emotionalen Ausprägung sehr viel Sympathie entgegenbringen. Und so haben wir uns überlegt, dass wir heute das gemeinsame Gebet anders machen wollen. Wir wollen ein sogenanntes Zettelgebet veranstalten. Das heißt, ihr findet vor euch in den Taschen, glaube ich, so Zettel. Und auf diese Zettel schreibt ihr bitte jetzt ein Gebet. Etwas Persönliches, etwas natürlich aus diesen vier Begriffen vielleicht, Klage, Lob, Bitte, Dank. Faltet das zusammen. Diejenigen, die keinen Zettel haben, dort gehen, liebe Geschwister, durch die Reihen und geben euch noch Zettel. Die werden wir nachher wieder einsammeln, also gleich einsammeln. Und dann kommen diese ganzen Zettel, die kommen hier nach vorne und dann werden hier vier Geschwister beten. Und zwar über die vier Begriffe, Klage, Bitte, Lob, Dank. Und dann ist dieses Gebet, was also eure aufgeschriebenen Gebete mit aufnimmt, unser gemeinschaftliches Gebet. Mir ist wichtig, dass wir hier als Gemeinde gemeinschaftlich teilhaben an dem, was wir gemeinschaftlich vor Gott tragen. Jeder Einzelne und nachher auch im Gebet unserer vier Schwestern und Brüder. Gerade in der Tatsache, dass wir das da hier einsammeln und hier nach vorne bringen, und dass diese eure aufgeschriebenen Gebete zum Gegenstand der Fürbitte werden, soll unser gemeinschaftliches Gebet sein. Ja, wir brauchen dafür jetzt nicht sehr viel Zeit. Und ich werde dann die vier Beter bitten, nach vorne zu kommen. Und während dieser vier Gebete bleiben wir sitzen.
Danke, Herr. Ich sage dir Dank, dass wir hier vor dir stehen dürfen. Danke, dass wir als Gemeinde hier vor dir sind. Danke, dass du uns die Gelegenheit schenkst, hier im Gottesdienst über dich nachzudenken, über deine Liebe, deine Güte, deine Große und über alles, was du an uns tust. Danke, Herr, was du für uns getan hast. Danke, Herr, dass es auch Menschen gibt, die dich öffentlich bekennen, auch trotz Schmerzen und trotz Verfolgung und trotz Übel, dass sie von dir predigen und von dir sprechen und anderen Menschen deine Liebe weitergeben. Danke dafür.
Vater, du bist Herr. Du bist der Ursprung meines Seins. Du bist der Hirte, der mich auf der rechten Straße führt. Du bist das Ohr, das meine Seele hört. Du bist die Quelle meiner Kraft. Du bist der Trost in meinem Leid. Du bist die Ruhe, auch wenn in mir ein Sturm tobt. Du bist König und deine Herrlichkeit hältst du für alle bereit. Du, Herr, bist der allmächtige Gott. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen. Dich, Herr, dich bete ich an und lobe deinen Namen.
Ich klage, Gott, und schreie zu dir. Ich rufe, damit du mich endlich hörst. Denke ich an dich, Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Nicht einmal beten kann ich vor Kummer. Ich grüble und zermartere mir das Hirn. Hast du, Herr, mich verstoßen? Habe ich deine Gnade verloren? Gelten deine Zusagen nicht mehr? Gelten sie nicht für mich? Gelten sie nicht für meine Situation? Mein Gott, willst du mich prüfen? Meine Geduld, mein Vertrauen? Ich denke an frühere Zeiten, die ich erlebt habe, als ich erlebt habe, wie du eingegriffen hast. Du hast mich gerettet, mein Leben verändert und mich wieder auf festen Grund gestellt. Und jetzt? Jetzt ist es kalt und dunkel, unsicher und einsam. Herr, erbarme dich, wende dich zu mir und hilf mir.
Herr, mit unseren Bitten kommen wir vor dich. Herr, mit unseren Bitten kommen wir zu dir, weil wir wissen, dass bei dir die Fülle ist. Oft trauen wir uns gar nicht, unsere Bitten zu formulieren, weil du ja nicht der Weihnachtsmann bist, der all das, was so uns in den Sinn kommt, erfüllt. Und trotzdem dürfen wir vor dich kommen, als Kinder und alles erwarten, weil bei dir die Fülle ist, weil du eingreifen kannst, weil du Situationen klären kannst, weil du Türen öffnen kannst, weil du Türen schließen kannst, weil bei dir Heilung ist. Herr, unsere Bitten sind vielfältig und bitte gib uns den Mut, all diese Bitten auch vor dich zu bringen. Herr, wir bitten dich, weil wir anerkennen, dass du Veränderung schenken kannst. Wir bitten dich, weil wir anerkennen, dass du alles in deiner Hand hast. Wir bitten dich, weil wir anerkennen, dass du der Schöpfer bist. Herr, bitte, lass uns mutig sein, mit dir zu reden, unsere Bitten vor dich zu bringen, sie zu formulieren. Auch wenn wir wissen, dass du schon längst weißt, was in uns los ist, was wir brauchen, was wir ja, bitten. Danke.
In meinem dritten und letzten Teil möchte ich mich jetzt der Frage zuwenden, wie das Gebet und unsere Lebenswirklichkeit möglichst eng zusammenzubringen sind. So sehr das Bild des verschlossenen Kämmerleins uns auch berührt und es uns vertraut ist, aber es provoziert ein Bild und ein Verständnis des Gebetes, das eigentlich nicht richtig ist. Der entscheidende Satz, der wahrscheinlich von Benedikt kommt, lautet hier: Das ganze Leben ist Gebet. Das ganze Leben ist Gebet. Es ist nämlich nicht so, wie das Bild fälschlicherweise vermitteln könnte. Da haben wir das stille Kämmerlein und da beten wir und hier ist die Lebenswirklichkeit. Und wir beten hier und da leben wir und wir beten, dass das dafür funktioniert. Aber so ist es eigentlich nicht richtig. Denn sind wir nicht die gleichen, die im stillen Kämmerlein beten, wie diejenigen, die Tag ein, Tag aus ihrem Tagewerk nachgehen? Sind wir nicht immer die gleichen, immer dieselben? Ist denn die Gottesbegegnung eigentlich nur in diesem stillen Kämmerlein gedacht? Ist es nicht gerade andersherum? Ist die Gottesbegegnung nicht genau dann wichtig, wenn wir nicht im stillen Kämmerlein sind, sondern dann, wenn wir in der Lebenswirklichkeit, im Beruf, in Familie, in Gemeinde, im Verein, in der Politik um uns herum wirken, Beziehungen aufbauen, Einfluss nehmen, uns beeinflussen lassen? Ist nicht genau das das Entscheidende, dass wir verlangen, dass unsere Lebenswirklichkeit durch die Grundgedanken, die wir im Gebet formulieren, durch und durch geprägt wird? Und dabei bin ich bei der entscheidenden Frage, nämlich, ich habe vorhin gesagt, wir dürfen Gott nicht zum Zauberer machen. Die Frage ist doch die: Ist das, was wir beten, auch das, was wir leben? Ist das, was wir beten, auch das, was wir leben? Nur dann ist unser Gebet, auch wenn man das in diese vier Begriffe auffächert, wirklich authentisch, wirklich ehrlich, wenn es eigentlich gar keine Trennung mehr zwischen dem Leben und dem Beten gibt. Womit ich ja bei dem Entscheidenden bin, nämlich leider hat sich in unser Denken, ich würde sogar sagen unser abendländisches Denken, diese unsägliche Trennung von dem Heiligen und dem Profanen, dem Weltlichen, tief eingepflanzt. Und das ist verkehrt. Das deutsche Wort Gott leitet sich wahrscheinlich etymologisch her aus demjenigen, der anzubeten ist. Und ist Gott nicht immer anzubeten? In Wirklichkeit gibt es gar nicht die Situation, in der ein Christ eigentlich nicht beten kann. Ich weiß nicht, wer von euch vor einigen Tagen diesen entzückenden Kalenderzettel über das Gebet gelesen hat, wo der Vergleich mit einem Kind gezogen wird. Ein Kind spricht ja auch nicht nur mit seinen Eltern, wenn es was will, sondern das öffnet sich und erzählt und will Anerkennung und Annahme erfahren. Und das sollen und das wollen wir bei Gott auch. Das ganze Leben ist Gebet. Oder um es etwas moderner auszudrücken, wir sollten betend leben
Und wir sollten lebend beten. Jetzt hoffe ich, dass du das rüberbringen kannst. Beten meint also, in ständiger Verbindung mit Gott zu sein. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir wohnen in Hannover, nur wenige Kilometer von meiner Arbeitsstelle entfernt, und ich kann, einige wissen auch, dass ich muss, mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Und das tue ich am Mittellandkanal. Morgen scheint mir die Sonne ins Gesicht, am Grün, durchs Grüne. Es ist wunderschön. Und Geschwister, es ist Anlass, dass ich jeden Tag Gott danke für den schönen Weg zu meiner Arbeitsstelle. Das nehme ich nicht selbstverständlich. Und so, bitte, Geschwister, geht doch mal euer Leben durch. Wie könnt ihr das, was ihr erlebt, umsetzen? Ihr müsst ja gerade nicht immer große, viele Worte machen. Es dreht sich eher um die Grundhaltung. Beten ist keine Aktivität, darauf will ich eigentlich hinaus, sondern Beten ist eine Lebenshaltung. Vielleicht gibt es keine typischere Lebenshaltung für einen Christen als das Gebet. Auch beim Arbeiten ist das so. Natürlich. Das Gebet darf keine Ausflucht sein für Dinge, die ich schludrig mache. Sondern, wenn ich um Segen für meine Arbeit bete, dann kann es ja nur so sein, dass ich Gott um jenes gesegnete Gelingen bitte, das allein er schenken kann. Wir können uns noch so mühen und wir können noch so präzise und gut sein. Wir werden gute Ergebnisse erzielen. Aber es gibt ein gesegnetes Gelingen, das allein durch das Wirken Gottes hervorgerufen werden kann. Und so, nun kenne ich eure Berufe nicht, seid ihr alle auch im Beruf Kinder zur Ehre Gottes. Ich würde für mich sagen, ich bin Geologe zur Ehre Gottes. Und jetzt, wenn ich es wüsste, würde ich gerne einige Berufe aufzählen, aber auch das seid ihr alles zur Ehre Gottes. Dann wird nämlich die Hinwendung zu Gott zur Lebenshaltung und dann wird das ganze Leben zum Gebet. Und das, liebe Geschwister, das möchte ich eigentlich, dass ihr das mitnehmt, dass diese Trennung zwischen dem Beten und der Lebenswirklichkeit, dass die aufgerissen, aufgehoben wird, dass die Dinge ineinander fließen, harmonisch ineinander fließen und dass damit auch das Gebet zu einer neuen, intensiven, positiven, ja, ich möchte sagen, begeisternden Begegnung mit Gott wird. Das, so glaube ich, ist die große Chance, die wir im Gebet haben und die sollten wir nutzen. Die sollten wir nutzen. Das ganze Leben ist Gebet. Und das wünsche ich euch und uns allen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Amen.